Willkommen zu einer neuen Folge von Pre-Sales Unleashed. Heute spreche ich mit Regina Neumeier. Sie ist Senior Director Value Engineering bei Zelonas. Und wir tauchen mitten hinein in eine der spannendsten Diskussionen unserer Solution Engineering Community. Sollten Pre-Sales und Post-Sales getrennt bleiben oder verschmilzt alles zu einer einzigen Rolle? Regina erklärt, wie Zelonas Pre-Sales, Post-Sales und Customer Success zu einem Value Engineering Team vereint hat, um Kunden von der ersten Discovery bis zur Value-Realisierung zu begleiten. Wir sprechen über Discovery als Kernskill, Milliarden an realisiertem Business Value und wie AI und Prozessintelligenz diese Entwicklung treiben. Wenn du zu dieser Debatte eine fundierte Meinung haben möchtest, ist diese Folge ein Muss. Wir hatten im Vorgespräch über die verschiedenen Bezeichnungen der Pre-Sales-Rolle bei Zelonas gesprochen. Und da seid ihr durch ein paar Transformationen durchgegangen. Ihr habt, das hattest du mir im Vorhinein schon erzählt, Pre-Sales und Post-Sales zu so einem Value-Engineering-Team zusammengefasst. Was hat denn euch da angetrieben, das genau so zu machen?
Genau, also wir sind kein Solution-Engineering-Team mehr, sondern ein Value-Engineering-Team. Haben also Solution-Engineering und Customer-Success oder Customer-Value-Management zusammengeführt. Heißt, ich fühle mich sehr zu Hause hier bei dir im Podcast, würde mich noch mehr zu Hause fühlen, wenn es Value Engineering wie E-Rockstars wäre. Der Hintergrund war, dass wir wirklich Value Engineering als den Trusted Advisor entlang der gesamten Value Journey etablieren wollten. Also, dass es keinen Cut mehr zwischen einem Proof of Value oder Proof of Concept gibt und dann der Produktivnutzung beim Kunden. Einfach um Kundenvertrauen wirklich aufzubauen und wesentlich weniger Disruption zwischen eben dem Vertrieb oder dem Sales Cycle und dann der Delivery zu generieren. Und es hat es für die Kunden natürlich auch vereinfacht, weil sie wirklich einen Ansprechpartner haben, der sie dann von Anfang an begleitet, bis hin dann der Mehrwert, den wir quasi versprochen haben im Sales Cycle, dann auch entsprechend realisiert wird.
Also super spannend. Ab und zu haben wir hier im Podcast schon drüber gesprochen. Wir hatten im April dieses Jahr auch wieder den Artist Circus. Da hatten wir zwei Keynotes. Die eine war vom James Cakes, der hat darüber gesprochen, Solutions-Teams sind die Zukunft, also die Zusammenlegung von Pre- und Post-Sales. Direkt davor war der John Upton, der war damals bei Salesforce, inzwischen ist er bei Cisco bzw. Splunk und hat im Prinzip das Gegenargument aufgemacht und hat gesagt, hey, wir müssen mal klar definieren, was eigentlich Pre- und Post-Sales ist. Und eins seiner Kernargumente, da bin ich jetzt mal auf deine Position gespannt, war zu sagen, die Fähigkeiten, die du brauchst, um am Anfang zu überzeugen, sind andere Fähigkeiten, als die du später brauchst, wenn es darum geht, den Kunden die Adoption zu bringen. Jetzt, ich glaube, mit dem Ansatz, den du jetzt gerade beschrieben hast, so Customer Success haben wir aufgelöst, Solution Engineering haben wir aufgelöst, es gibt jetzt nur noch Value Engineering. Das bedeutet ja auch, ich muss einerseits am Anfang überzeugen und hinterher aber eben auch Adoption treiben. Zu welchen Herausforderungen hat das geführt, das so zusammenzuwerfen?
Ja, also es war auf jeden Fall ein Skill-Up auf beiden Seiten, würde ich sagen, weil natürlich bedarf es teilweise unterschiedliche Fähigkeiten zu überzeugen und dann wirklich auch die Adoption zu treiben. Das war schon ein Prozess, da wirklich auch jeweils den anderen Teil der Rolle zu lernen. Für uns war es sehr wichtig, dass wir extrem produktnah mit den Kunden arbeiten, also dass wir sehr schnell in so eine MVP-Stage kommen im Produkt, auch wenn es einen neuen Bedarf gibt oder neue Bereiche. Und das können wir mit dieser Value Engineering Rolle sehr, sehr gut abdecken. Und für uns war die Maxime, also weil du Herausforderungen angesprochen hast, also die Maxime war wirklich größtmögliche Continuity für unsere Kunden. Die Auswirkung ist im Endeffekt, dass die Value Engineers schon mehr Verantwortung tragen. Also du hast es auch angesprochen. Sowohl Pre- als auch Post-Sales mussten jeweils den anderen Bereich dazulernen. Unterm Strich macht es aus meiner Sicht die Rolle wesentlich attraktiver am Markt, weil die Verantwortung eine größere ist und weil man wirklich alle Tools lernt, die es so in der Software-Go-to-Market-Rolle braucht. Aber natürlich, also ich glaube, da gibt es beide Seiten, es gibt Pro und Contra. Aus unserer Sicht ist es einfach sehr wichtig, dass das, wovon wir den Kunden überzeugen, in der Pre-Sales-Stage auch genau das ist, was wir dann delivern und worauf wir Adoption treiben. Deswegen glauben wir, dass unterm Strich für den Kunden es tatsächlich besser ist, wenn das vereinheitlicht ist in einer Person.
Ja, es geht mir ja total ins Ohr, weil, also ich, so wie ich dich jetzt verstehe, ist das im Prinzip die maximale Ausprägung auf kundenzentriertes Arbeiten. Ja, ich meine, wir kennen das alle. Ich meine, so hat die Softwarebranche die letzten, keine Ahnung, Jahrzehnte gearbeitet. Vorne wird irgendwas verkauft und später muss es implementiert werden. Wenn man Glück hatte, waren es dieselben Menschen, aber in den seltensten Fällen war es der Fall, ne? Und ich weiß auch, ich hatte gerade heute Vormittag hatte ich auch wieder ein Gespräch mit einem SE-Leader, der genau das gesagt hat, dass der Kunde auch dann während das Projekt beginnt, fragt so, wo ist denn jetzt hier der Berater, mit dem ich die letzten 3-4 Monate verbracht habe? Jetzt ist der auf einmal weg. Naja, der ist halt im Pre-Sales. So. Also da zeigt sich doch dann ganz, ganz hart. Also super spannend. Noch eine Rückfrage vielleicht. Jetzt heißt es, wenn ich dich richtig verstanden habe, ihr habt Customer Success auch dann mit in dieses Value Engineering aufgenommen. Ihr hattet vorher Customer Success und die sind jetzt auch Value Engineers, genauso wie die Sales Engineers, die vorher SEs waren, sind jetzt eben auch Value Engineers. Und so ist es jetzt eine Organisation.
Also es war tatsächlich ein bisschen komplizierter. Es waren davor tatsächlich 3 Rollen. Von allen 3 vorherigen Rollen haben wir jetzt Value Engineers on Board und das ist eine wahnsinnige Bereicherung.
Krass. Okay, cool. Danke fürs Aufklären. Wie kommuniziert ihr denn den Ansatz dem Kunden? Für den ist es ja vermutlich dann super angenehm, ne? Hier ist der Value Engineer und der wird dich jetzt begleiten. Punkt. Oder mach ich es so einfach?
Ja, also es ist natürlich immer nie ganz so einfach und es bedarf da schon noch ein gewisses Fingerspitzengefühl, wie, wann, mit welcher Message und so weiter das kommuniziert wird. Wir sind innerhalb von 14 Jahren, also innerhalb von kürzester Zeit, von 3 auf 3.000 Beschäftigte gewachsen. Und da zählt Aufgeschlossenheit für Veränderungen zu einer Grundvoraussetzung, sowohl für die Mitarbeiter, aber auch unsere Kunden wissen das von uns und auch unsere Kunden sind da dementsprechend dynamisch. Veränderung steht da auf der Tagesordnung und ist in der Branche viel mehr in der DNA als vielleicht in anderen Branchen oder in der Behörde. Und das wissen wir in unseren Kunden auch zu schätzen. Und ja, es ist Teil der Company.
Ja, fühle ich auch. Ich meine, ich durfte eine Zeit lang bei Miro auch arbeiten. Die hatten im Prinzip einen sehr ähnlichen Wachstumspfad während der Corona-Pandemie. Da waren es 300 Mitarbeiter am Anfang und am Ende waren es irgendwie 2500 oder sowas. Also so ein 10x innerhalb von kürzester Zeit. Durchläuft eine Organisation sehr viele Veränderungen. Jetzt hattest du mir auch im Vorgespräch gesagt, so eure Value-Methodologie, die ist schon also durchgetaktet. Ne? Da wird eine gewisse Stringenz gefahren. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen, wie definiert oder framed und quantifiziert ihr so ein Value bei euren Kunden eigentlich? Wo setzt ihr da an?
Also das ist was, auf das wir sehr, sehr stolz sind tatsächlich und das unsere Kunden auch sehr schätzen in unserer Methodologie. Wird auch oft genannt, unter anderem auf unserer großen jährlichen Konferenz. Inzwischen haben wir hart realisierte, also wirklich von Kunden bestätigt, realisierte Mehrwerte von 7,5 Milliarden Dollar. Und das ist aus meiner Sicht schon richtig, richtig toller Erfolg. Und das bedarf natürlich einer Methodologie und auch einer gewissen Disziplin, dieser Methodologie zu folgen. Ich meine, jede Software muss sich am Ende am Mehrwert messen lassen und Value Engineering gibt dem Kunden Guidance, also wie können wir gemeinsam auf diese Value Journey gehen, wie funktioniert das Ganze von Value identifizieren, framen und dann realisieren und wir bringen aber auch Selbstreferenzwerte mit, aber am Ende, also die Value Realisierung passiert natürlich auf den Kundendaten und da wird auch im System, also in unserer Lösung, dann entsprechendes Tracking aktiviert, dass wir wirklich anhand von genau gemeinsam definierten Formeln und Annäherungen etc. die tatsächlich realisierten Mehrwerte tracken können. Und das ist auch so das Herz von Celonis, Ineffizienzen erkennen und lösen. Und wir müssen es aber quantifizieren, um zu verstehen, ob wir überhaupt an den richtigen Hebeln arbeiten.
Du, da rennst du bei mir auf eine Tür rein, der Jan und ich, wenn wir hier im Podcast sprechen, also Problemstellungen quantifizieren und mal verstehen, was läuft heute eigentlich nicht effizient. Du hast es gerade auch benutzt, dieses Wort. Und da mal eine Zahl dagegen schreiben, um auch mal aufzuzeigen, so wie groß ist eigentlich dieses Problem, was wir hier versuchen zu lösen. Und du hast es gerade wunderschön gesagt, also Software ist ja kein Selbstzweck, sondern Software wirkt sich am Ende betriebswirtschaftlich aus. Und ihr habt das also knallhart in eurem Vorgehen verankert. Vielleicht ohne jetzt, also um Gottes Willen keine Kundendaten oder sowas oder sonst irgendwie Details von Kunden. Aber vielleicht hast du ein konkretes, greifbares Beispiel, wie ihr das irgendwie messt und wie,
ja, also. Ja, also wir starten mit der Value Identification. Also das ist, bevor sich ein Kunde für Celonis in einem bestimmten Bereich oder Prozess in einer Region etc. entscheidet. Und die basiert auf der intensiven Discovery. Ich glaube, Discovery ist so das Skill, das jeder SE und VE mitbringen muss. Und dann auf Referenzwerten. Der nächste Schritt, und das gibt so einen ersten, ich sag mal, Indikator. Der nächste Schritt ist, das Ganze in Härtegrad härter zu machen und das Ganze auf den Kundendaten dann zu framen. Und das ist eben das Schöne an Celonis, dass man da ja relativ schnell sieht, wo hakt's denn und was ist der Impact. Und dann wird das Ganze umgesetzt. Also sobald wir da eine relativ harte Zahl haben, ist der Kunde eigentlich immer entscheidungsfähig, weil dann ist es eine ganz, ganz klassische Wirtschaftlichkeitsrechnung. Und dann wird das Value Tracking aufgesetzt. Wie gesagt, der Großteil der Kunden macht es direkt im System, damit wir dann eben in Celonis direkt nachhaltig die Mehrwerte messen können. Und das ist ehrlich gesagt, also ich finde es immer super spannend, wie unterschiedlich der Kundenfokus ist. Also manche Kunden haben natürlich einen wahnsinnigen Fokus auf P&L-Effekte, auf wirklich Produktivität, Effizienzen, vielleicht auch Spend Reduction. Und dann gibt's wieder andere Kunden, die sagen so, hey, bei uns ist Working Capital das Allerwichtigste. Das unterscheidet sich dann auch immer, sind wir in den Märkten, sind wir vielleicht in dem Shared Service Center, das sind dann wieder andere Prioritäten. Und um aber die richtigen Effekte zu identifizieren und auch zu realisieren, ist die Discovery natürlich super wichtig, weil es bringt nichts, wenn wir irgendwie Duplicate Invoices identifizieren und lösen. Aber im Endeffekt geht's um Workforce Productivity als Beispiel.
Du leitest ein Pre-Sales- oder Solution-Engineering-Team? Dann komm in unsere Pre-Sales-Leadership-Community. Über 185 Leader aus Firmen wie Salesforce, SAP und vielen deutschen SaaS- und IT-Unternehmen treffen sich hier, virtuell alle 2 Monate und bei exklusiven Networking-Dinnern. Hol dir frische Impulse, Best Practices und strategischen Austausch, statt nur in der eigenen Welt zu bleiben. Die ersten Events für Q1 2026 sind schon in Planung und schnell ausgebucht. Jetzt kostenfrei Mitglied werden unter serockstars.com/community. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Wichtiger Hinweis, wir prüfen jede Anmeldung per Hand. Solltest du keine Führungskraft sein, ist diese Community leider nichts für dich. Wir freuen uns auf dich. Gibt es irgendeine Branche, bin ich ja nur neugierig, gibt es irgendeine Branche, wo ihr besonders große Hebel betätigt mit eurer Lösung?
Ja, also wir kommen natürlich historisch und klassisch stark aus dem Manufacturing-Bereich. Deswegen würde ich fast sagen, dass da die Kunden am reifsten sind und wir da einfach eine sehr, sehr konkrete Vorstellung und auch sehr viel eben Erfahrung haben, wo die großen Hebel sind. Aber eigentlich alles, was prozesslastig ist, da gibt's Hebel. Also auch gerade im Telco-Bereich, im FSI-Bereich. Also finden tun wir schon immer was.
Sehr gut. Und das ist genau der Punkt, auf den ich noch hinaus wollte. Jetzt hast du, so habe ich dich zumindest verstanden, ihr fangt an, mit einem Kunden gemeinsam zu arbeiten, ihr geht in eine tiefe Discovery rein und ihr stellt ja dann auch eine Value-Hypothese auf, wo ihr sagt, hier ist dein Einsparpotenzial.
Richtig.
Gibt es Fälle, wo ihr sagt, hey, das Potenzial ist zwar da, aber ehrlich gesagt ist es nicht groß genug, um jetzt in eine Celonis-Lösung zu investieren. Und lieber Kunde, du bist schon echt gut unterwegs. Wir halten an dieser Stelle an und das Ding ist erstmal durch.
Ja, und zwar, das ist der große, ich sag mal, Mehrwert der Rolle des Value Engineers, weil genau dieser Value Engineer dann ja auch dahin zitiert wird und geguckt wird, wird der Mehrwert dann auch realisiert. Und es wird wirklich gemessen. Also wir haben da Weekly Reviews. Werden unsere Value-Realized-Zahlen, auch die, die wir mit dem Kunden uns gemeinsam auferlegt haben, werden die gemessen. Und auch mit den Kunden in QBRs messen wir uns dagegen. Und wenn das dann nichts Relevantes ist und wir irgendwie in 10.000 Euro jährlich Bereich rumknapsen, dann ist das nicht ein Use-Case, den wir angehen, weil dann würde das einfach nicht im Verhältnis stehen. Und so ehrlich sind wir schon zueinander und zum Kunden, dass es dann sich einfach nicht lohnt. Das heißt nicht, hey, das ist kein Anwendungsfall für Celonis, sondern hey, wir müssen einfach nochmal Discovery machen. Wo ist der Hebel größer? Wo macht es mehr Sinn?
Okay. Also ich muss schon sagen, es ist beeindruckend, wie ihr da arbeitet. Ich meine, ich hatte mal einen Kunden, der hat zu uns gesagt, so hey, wissen Sie, wenn ich nach den Aussagen der Softwarehersteller gehen müsste, dann müsste ich eigentlich jede Woche nur Software einkaufen, weil überall kann ich meine Effizienz, meine Kosten und alles kann ich optimieren und dann bin ich der reichste Mann der Welt, so ungefähr. Hm. Und du lachst und vollkommen zu Recht, weil natürlich viele schon durchaus auch Versprechen, ne? Ich will nicht so weit gehen zu sagen Garantien, aber viele Versprechen laufen darauf hinaus, ja, kauf unsere Software und deine Welt wird besser, so ungefähr. Und es gibt aber meines Erachtens extrem wenige Companies, die sich dabei so ehrlich machen, wie du es gerade beschrieben hast. Also finde ich schon beeindruckend. Ich meine, jetzt bin ich natürlich auch neugierig. Ich meine, wenn jetzt mal ihr stellt eine Value-Hypothese auf, jetzt fangt ihr an, mit dem Kunden zu arbeiten. Wenn es dann mal nicht aufgeht, dann kriegt der Value-Engineer eins auf den Deckel und der Vertrag wird gekündigt oder was? Also hoffentlich kommt es nicht so oft vor, ne? Aber
was wir eher sehen, ist, dass ich glaube schon, dass viele Kunden von genau dem, was du gerade erzählt hast, gebrandmarkt sind und sehr, sehr konservativ sind in ihren Value-Abschätzungen.
Ja.
Und das merken wir natürlich. Also das merken wir im im Sales-Cycle, also im Pre-Sales, in der Pre-Sales-Arbeit schon, dass wenn wir diese Business Cases validieren gemeinsam mit dem Kunden, dass da oft ja das Ganze eher konservativ berechnet wird. Und das ist für uns völlig in Ordnung, weil dann sind wir in der Situation, dass wir es erreichen und übererreichen dann im Post-Sale-Cycle. Und das ist eigentlich das Schönste, wenn wir dann in einem QBR sagen können, so Mai, wir haben uns irgendwie 5 Millionen vorgenommen, sind jetzt aber nach einem Jahr knapp bei 7, weiter so.
Da wird sich keiner beschweren, ja.
Genau.
Du hattest, und das hattest du mir auch im Vorgespräch gesagt, so im Value Engineering setzt ihr primär auf Generalisten. Jetzt hast du aber auch gleichzeitig gesagt, ihr seid in unterschiedlichen Industrien unterwegs. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man da jetzt so tief in so eine Prozessanalyse eintaucht, dann wird es auch manchmal schwierig. Also wenn ich jetzt mit einem Pharmaunternehmen spreche, ist es deutlich anders, als wenn ich mit einem Telco-Unternehmen spreche. Also was ist da eure Philosophie dahinter, eher auf Generalisten zu setzen?
Also unsere Teams sind vertikalisiert nach Industrien, heißt, da bauen wir industriespezifisches Wissen auf und haben auch jeweilige Industrieexperten, die hinzugezogen werden können. Das Gleiche ist für Produktexperten und dann auch Domain-Experten, also zum Beispiel einen Einkaufsprozess etc. Gleichzeitig ist Celonis als Lösung schon sehr intuitiv. Also dadurch, dass wir die Daten einfach im Prozess visualisieren, ist es sehr leicht, in verschiedenste Prozesse und Anwendungsfälle tief einzutauchen, ohne dafür Experte in diesem Bereich gewesen zu sein. Ich kann mich da auch an meine Zeit als Solution Engineer noch erinnern. Das waren Prozesse, von denen habe ich noch nie gehört, dass sie überhaupt existieren. Und nachdem du da 2 Tage analysierst in Celonis, bist du der Prozessexperte und erzählst dem Kunden so, hey, und das habe ich gefunden und das ist passiert. Und der Kunde war dann eher überrascht, so, hey, woher kommt dieses Wissen? Aber es kommt einfach nur aus den Daten, ne? Und deswegen, ja, die Value Engineers übersetzen Kunden Pain Points. Also ich glaube, anstatt dass der Value Engineer selber Experte in dem Bereich ist, muss er einfach sehr, sehr gut zuhören, weil die Experten sitzen nun mal beim Kunden und übersetzen dann eben die Pain Points, die sie verstanden haben und mitgenommen haben, in mögliche Lösungen und in die Umsetzung in Celonis. Und da ist eben Offenheit gefragt, Kreativität, sehr gute Zuhör-Listening-Skills, Discovery-Skills und dann eben eine gewisse Tech-Savviness. Und ich glaube, da braucht man gar nicht so unbedingt Experte in einem bestimmten Bereich sein.
Fair enough. Ja, beeindruckend. Also in 2 Tagen zum Prozessexperten zu werden, ist natürlich, aber klar, ich verstehe es, gebe ich schon ins Ohr, ne? Wenn man die Daten hat, um den Prozess zu verstehen, dann geht es vielleicht manchmal schneller, als man denkt. Vermutlich ist ja bei vielen Kunden die Fähigkeit, diese Daten überhaupt so zu erfassen, ohne euch gar nicht gegeben. Dann kommt somit sozusagen die Erleuchtung dann an der Stelle. Okay. Du hast jetzt an mehreren Stellen des Gesprächs schon betont, dass die Discovery so entscheidend ist. Was ich bei vielen anderen SaaS-Unternehmen auch sehe, dass ein extrem starker Fokus auf der Präsentation, dem Pitch und auch der Demo ist. Jetzt, so wie ich aber auch eure Lösung verstehe, ich meine, die übernimmt für euch ja fast schon das Verkaufen, weil sie eben so tief in den Prozessen drinsteckt und dann Potenziale aufzeigt. Habt ihr überhaupt so diesen klassischen, ich mache dir erst die Discovery und dann mache ich dir die Demo? Habt ihr diesen Ansatz überhaupt oder läuft es bei euch dann auch irgendwie erstmal auf ein Pilotprojekt drauf, um zu schauen, hey, das ist der Mehrwert und dann verkauft sich das Ding irgendwie von selbst? Oder wie ist bei euch der typische Prozess da?
Ja, also die Erfahrung hat gezeigt, dass das Pilotprojekt, also Proof-of-Value-Projekte auf den Daten eigentlich schon immer der beste Weg sind. Und ich glaube auch für den Kunden wirklich die beste Entscheidungsgrundlage geben. Wir gehen sowohl explorativ als auch deskriptiv vor. Also das gibt's beides. Und es kommt ein bisschen drauf an, ob wir uns in unseren, ich sage jetzt mal, Standardprozessen, und damit meinen wir Procurement, Accounts Payable, Accounts Receivable, Order Management und Inventory Management. Und dann haben wir noch Standardprozesse, die industriespezifisch sind, wie zum Beispiel Meter to Cash in der Utilities-Branche. Und da gehen wir sehr gerne deskriptiv vor, einfach weil wir so eine breite Erfahrung, so einen breiten Erfahrungsschatz mitbringen. Aber natürlich gibt's auch immer wieder die Themen, die einfach sehr kundenspezifisch sind. Und die wollen wir nicht außen vor lassen, einfach unsere Lösung aufstülpen, sondern die schon auch gut abbilden. Bei vielen anderen Themen gehen wir dann eher explorativ vor. Also unsere Plattform funktioniert ja so, dass wir diese pre-built Solutions haben, also diese Apps, die dann direkt auch die Lösungen mitliefern etc. Und gleichzeitig aber ja wirklich eine Plattform sind, auf der man frei bauen kann für genau die Pain Points, die man lösen kann. Und ob man jetzt unsere vorgefertigten Lösungen hernimmt oder wirklich kreativ wird und baut auf der Plattform, kommt einfach sehr vom Kunden Pain Point an. Und wenn der Kunde sagt, so Mai, Procurement läuft schon super, aber in diesem ganz speziellen Prozess haben wir ein riesen Thema, dann würden wir nicht sagen, ja, aber unsere Standardlösung ist Procurement, sondern dafür ist die Power der Plattform da, dann auch wirklich speziell auf dieses Problem einzugehen. Und es ist dann eher ein explorativer Ansatz.
Okay. Optimiert ihr eigentlich auch Vertriebsprozesse?
Yes.
Also nutzen eure Kunden Zalonis, um ihren eigenen Vertrieb zu optimieren? Da bin ich ja besonders neugierig. Gerade so im SaaS-Umfeld, habe ich gehört, gibt es ab und zu noch Luft nach oben. Ja.
Da gibt es auf jeden Fall Luft nach oben und auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr guter Prozess, gerade so um Topline zu optimieren. Also klares Ja.
Okay, cool. Das heißt, habt ihr auch SaaS-Firmen als Kunden dann, oder?
Ja, haben wir.
Ja. Ja, krass. Okay, spannend.
Wir selber haben Zalonis auch natürlich sehr intensiv im Einsatz.
Okay, das heißt, die VEs haben auch Kontaktpunkte als Nutzer sozusagen, als
richtig, User. Richtig, genau.
Okay.
Ja.
Also jetzt bin ich natürlich super neugierig. Kannst du uns ein Beispiel geben, wo das eingesetzt wird bei euch?
Ja, also eigentlich in allen Prozessen, die es bei uns so gibt.
Ja.
Zum Beispiel auch in unserem Recruiting-Prozess. Also uns ist sehr wichtig, eine positive Candidate Experience zu haben, schnell Rückmeldung zu geben etc. Das heißt, das ist ein Beispiel von vielen, wo wir Zalonis selber einsetzen, um SLA Adherence auch zu prüfen.
Krass. Ja, cool. Spannend. Jetzt ist es ja, seit 2 bis 3 Jahren ist künstliche Intelligenz all the rage. Auch bei euch hat sich, wenn ich es richtig gesehen habe, im Produkt natürlich auch einiges weiterentwickelt in letzter Zeit. Vielleicht magst du uns mal einen Einblick geben, was für Änderungen stehen da an und vor allen Dingen, wie wirkt sich das auf das nötige Skillset der VEs aus, die sie da brauchen, um sinnvoll gegenüber dem Kunden auch arbeiten zu können?
Ja, AI ist natürlich gerade das Buzzword, aber wir sehen da eine wahnsinnige Chance für unsere Kunden, Zalonis wirklich als den Prozess- und Kontextlayer zu nutzen für alle relevanten AI-Anwendungen im Unternehmen. Und wir labeln das gerne mit dem Slogan No AI without PI, also No Artificial Intelligence without Process Intelligence. Das beste Beispiel aus meiner Sicht ist da Juniper tatsächlich. Da haben wir jetzt gemeinsam mit Microsoft eine strategische Partnerschaft eingegangen und wir füttern im Endeffekt quasi die Microsoft-Agenten mit Zalonis-Kontext, also mit Prozesskontext, der aus dem Zalonis Process Intelligence Graph kommt. Und also das erfüllt mich persönlich da auch so richtig mit Stolz. Die Value Engineers, die haben so eine eigene Initiative bei dem AI-Thema und werden so kreativ. Wir haben zum Beispiel AI-Labs und in diesen AI-Labs arbeiten die VEs sehr, sehr eng mit dem Kunden zusammen. Natürlich bedarf es ein bisschen was an Vorarbeit, aber dann innerhalb von einem Tag werden da wirklich MVPs gebaut. Da haut es einem vom Hocker, weil es so cool ist und natürlich vom Impact und vom Return Investment einfach sehr, sehr schnell ist und gut messbar ist. Und genau da werden dann eben neue Anwendungsfälle pilotiert und entwickelt. Und die VEs haben da so richtig Freude dran, am Zahn der Zeit zu arbeiten und wirklich skalierbar neue Kategorien und Anwendungsfälle umzusetzen. Und das Skillset verlagert sich natürlich ein bisschen, also es intensiviert sich im Bereich AI. Wir haben da 3 gängige Anwendungsfälle. Das eine sind wirklich Co-Piloten, das andere ist Annotation Builder, also dass wir Daten annotieren mit AI. Und dann das dritte ist das Füttern von Agenten. Und das lässt sich gut durch die Value Engineers selber durchführen. Für tiefere Anwendungsfälle bauen wir ein Applied AI Team aktuell aus. Also das ist auch eine super, super spannende Rolle. Aber ja, mich freut es da voll zu sehen, mit was für einem Drive die VEs da dahinter sehen und was für coole Anwendungsfälle da wirklich bei den Kunden zustande kommen.
Ich habe noch gar nicht so lange her auch mit einem Pre-Sales-Leader gesprochen, der gesagt hat so, hey, die Neugierde und die Lust mit AI-Lösungen zu arbeiten, sowohl mit denen, die im eigenen Softwareunternehmen gebaut werden, so wie du es gerade beschreibst, oder die jetzt uns grundsätzlich mal zur Verfügung stehen als Knowledge-Worker, da ist in den meisten Fällen ist die Lust sehr groß, sich den Themen anzunähern. Du hast gerade von dieser Neugierde gesprochen, von der Lust auf die Themen. Und trotzdem hat er auch gesagt, so ein paar Menschen haben schon fast so ein bisschen, also sind ein bisschen überwältigt oder tun sich schwer mit der Adoption und für ihn ist es auch eine Kulturfrage, irgendwie das Thema voranzutreiben. Jetzt hast du euren Hiring-Prozess ja selber gerade schon beschrieben. Also ich glaube, also mein Eindruck von außen ist auch, dass ihr da super, also Top-Leute bei euch in Organisationen habt und trotzdem kann ich mir auch vorstellen, da wird es eine Bandbreite geben, ne, wo man vielleicht mit bestimmten Dingen nochmal beim Enablement, also nochmal unterstützt, was das Thema KI angeht. Wie macht ihr das?
Ja, also nicht jeder Value Engineer wird Applied AI Engineer. Ich glaube, das ist klar, weil wir eben auch natürlich all diese anderen Themen, die es braucht, Adoption treiben, den Kunden bei der Wertrealisierung unterstützen und so weiter, nicht außen vor lassen möchten. Das heißt, das ist schon wichtig, dass wir da auch nochmal ein Applied AI Engineer Team haben, das da einfach nochmal ein Stück tiefer gehen kann. Aber für all die, ich sage jetzt mal, Standard-Anwendungsfälle, die können von den Value Engineers selber mit dem Kunden umgesetzt werden. Da haben wir ein Enablement-Team und ich glaube, die letzten ja, 3, 4 Enablements waren alle im Bereich AI. Und also man kommt da ehrlich gesagt sehr schnell rein, weil es die Lösung einem auch ermöglicht. Und das ja ist wahnsinnig toll zu sehen. Und auch intern, also wir sehen schon, wie es die ganze Arbeit für einen Value Engineer wahnsinnig effizient macht, die interne Nutzung von Lösungen. Ich weiß nicht, wie lange es davor gedauert hat, bestimmte Best Practices und Decks zu suchen. Und jetzt hat man es einfach da. Also ich würde mal sagen, so 5 Stunden in der Woche sind allein eingespart durch weniger Suchen.
Ja, das ist einfach Wahnsinn. Also ich bin auch immer noch fast jeden Tag irgendwie geflasht von irgendwelchen neuen Anwendungsfällen, die mir so begegnen. Ich meine, da muss man nur einmal irgendwie LinkedIn aufmachen, da kommen wieder fünf neue Agenten entgegengesprungen, manchmal auch ein bisschen überwältigend, muss ich zugeben, aber gleichzeitig auch inspirierend und krass, was teilweise schon so möglich ist. Jetzt hast du gerade über Enablement ein bisschen gesprochen. Wie denkt ihr Enablement grundsätzlich? Offensichtlich habt ihr ein Inhouse-Enablement-Team, habt ihr da so wöchentliche Learning-Sessions oder gibt es dann irgendwie so Themenblöcke, wo man sich in der Community anschließen kann? Da gibt es ja sehr vielfältige Ausprägungsmöglichkeiten. Wie macht ihr Enablement bei euch für die VEs?
Also wir haben ein zentrales Enablement-Team. Das Erste, wenn man als New Joiner, als Value Engineer dazukommt, ist, dass man diese Onboarding-Journey durchläuft. Die dauert bei uns 8 Wochen und die ist wirklich sehr intensiv. Also es ist
okay,
wirklich
ja, sagen, ja.
Und schon so, dass man da in Woche 7, 8 dann auch startet, wirklich beim Kunden mitzulaufen. Das ist so der erste Touchpoint mit dem Enablement-Team. Dann organisieren wir ungefähr 3 bis 4 Mal im Jahr ein sogenanntes Bootcamp. Da kommen die Value Engineers zusammen, um wirklich so einen Proof of Value Motion auch zu simulieren. Also, dass man wirklich hands-on nochmal gemeinsam im Team, weil man muss ja auch sagen, VEs sind ja oft, ich sag mal, alleine, also Lonely Wolves auf ihren Accounts, weil sie nur mit den AEs zusammenarbeiten und gar nicht so oft im VE-Team. Und deswegen ist dieses VE-Bootcamp, das unser Enablement-Team da organisiert, richtig cool, weil die Teams da gemeinsam in Teamarbeit quasi so einen Kundenpiloten simulieren, was echt ganz cool ist. Und dann für das Ongoing Enablement, also wir haben natürlich immer, wenn was Großes Neues kommt, haben wir Enablement-Initiativen, also mit Workshops und Enablement-Days. Und ansonsten haben wir aber einmal in der Woche eine Stunde Call, wo einfach so die wichtigsten Themen besprochen werden. Und das ist natürlich bei einer Plattform, die sich so schnell weiterentwickelt, müssen wir als Manager schon noch sicherstellen, dass die VEs da genug Zeit haben. Und das ist auch was manchmal so ein bisschen runterfällt, weil wir einfach genug zu tun haben. Aber wir haben so eine hohe Erwartungshaltung an die VEs, dass sie immer the latest and greatest Plattform Functionalities kennen können. Da muss schon auch genug Zeit für Enablement einberaumt werden.
Jetzt hast du ja vorhin schon ein paar Mal auch so Discovery genannt. Gleichzeitig verstehe ich, euer Produkt entwickelt sich. Wie findet ihr die Balance dazwischen, ich nenne es mal Soft Skills und Hard Skills, in der Weiterentwicklung und Befähigung eures Teams?
Also wir haben relativ, das hatte ich vorher auch schon angesprochen, dass wir eigentlich auch schnell mit unseren Kunden in MVP-Status kommen möchten. Also wir haben schon die Philosophie, dass die Value Engineers eine gewisse Builder-Mentality mitbringen. Also das sind alles Leute, die Bock drauf haben, gar nicht groß in Folien irgendwas Theoretisches aufzubauen und alles final zu validieren, sondern lieber schnell in den MVP-Stage zu kommen und das als Absprungbasis zu nutzen mit dem Kunden. Und das ja ist so eine Builder-Mentality, die unsere Value Engineers wirklich mitbringen. Das ist auch sehr schön zu sehen. Aber natürlich, man darf auch die ganzen anderen Skills nicht vernachlässigen. Ich meine, am Ende geht es darum, den Kunden erfolgreich zu machen. Wir wollen die Kunden erfolgreich mit Celonis machen. Deswegen braucht es aber natürlich beide Seiten. Die Celonis, die Plattform-Skills, aber auch alles sonst, weil ich meine, da sind ja noch so viele andere Faktoren. Ist das Governance-Modell gut aufgebaut beim Kunden? Schauen wir uns die richtigen Use-Cases an. Wird der Value gut berechnet? Passt es? Ist das Enablement beim Kunden gut? All diese Dinge, und die darf man nicht außen vor lassen, weil die einfach essentiell sind, um die Lösung auch erfolgreich zu machen.
Jetzt hast du gerade die AEs erwähnt, also unsere Vertriebskollegen, die haben wir bisher noch gar nicht beleuchtet. Vielleicht noch eine Rückfrage, weil jetzt ja eure VE-Rolle schon auch, zumindest nach meiner Wahrnehmung, was Besonderes ist im Markt, im SaaS-Umfeld. Wie ist denn da das Verhältnis zwischen AE und VE? Ist es beim AE auch so, dass der die Kunden von Anfang bis Ende begleitet und dann ist es so dieses AE-VE-Team? Und also wie ist da sozusagen die Aufgabenteilung? Ist es dann schon so klassisch, so wie auch AESE, oder gibt es da noch speziellere Aufteilungen aufgrund der Tatsache, dass ihr keine CSNs mehr habt?
Ja, also auch die Account Executives begleiten den Kunden über den ganzen Lebenszyklus hinweg. Das heißt, das ist wirklich so ein Zweiergespann auf dem Account. Wir schauen schon, dass quasi ein Account Executive nicht mit mehr als zwei verschiedenen Value Engineers und vice versa zusammenarbeitet, einfach um so ein bisschen den Overhead zu reduzieren, aber schon auch am besten mit zwei verschiedenen, einfach um sich nicht zu arg irgendwie in so Patterns zu verlieren, sondern da auch ein gewisses Best Practice Sharing sicherzustellen. Und genau, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und die Aufgabenteilung, also natürlich hat sich mit der BI-Rolle auch ein bisschen mehr von dem Account Management, von dem klassischen, Richtung AE geschiftet. Ich glaube, das lässt sich gar nicht abstreiten. Aber trotzdem ist es schon noch eine klassische Aufgabenverteilung. Also der Account Executive ist verantwortlich für die Account-Strategie, natürlich mit Value Engineering Input, gar keine Frage, und stellt sicher, dass der Kunde kommerziell ein sinnvolles Modell hat. Und der Value Engineer ist verantwortlich dafür, dass die richtigen Anwendungsfälle angeschaut werden und ist verantwortlich dafür, dass eben der Mehrwert dann auch realisiert wird.
Dann lass uns doch mal langsam in die Zielgerade abbiegen hier. Du hattest vorhin das auch schon erwähnt, hey, ihr vertikalisiert nach Branchen. Und ihr habt nicht unbedingt jetzt dedizierten Experten pro Branche. Ihr habt verschiedene Spezialteams, das hast du vorhin erwähnt. Wie arbeitet ihr zusammen? Ich habe das gesehen, beispielsweise, keine Ahnung, bei SAP, Salesforce, ServiceNow, die haben alle so eine Matrix-Organisation zwischen Spezialisten und dann Generalisten. Ist das bei euch vergleichbar oder habt ihr noch einen anderen Setup gewählt?
Ja, das ist vergleichbar. Also genau, die WIs sind vertikalisiert, also sie bauen Branchenwissen auf. Wir haben selbst Experten, die da auch die Value Engineers unterstützen können, die aus der jeweiligen Industrie kommen. Aber bei sehr branchenspezifischen Anforderungen arbeiten wir sehr, sehr gern mit Partnern zusammen, die entsprechende Expertise mitbringen. Und das funktioniert sehr gut. Also die Partner bauen ja auch Lösungen auf Celonis und auch in diese Lösungen können sie ihr Industriewissen mit einfließen lassen. Und die können das teilweise einfach besser abdecken durch ihre langjährige Erfahrung, enge Kundenbeziehungen etc. Und das macht sowohl für die Partner als auch für die Kunden natürlich absolut Sinn.
Ja, mega spannend. Wie viele Partner habt ihr in Deutschland? Weißt du ungefähr die Größenordnung?
400.
Boah, okay, krass. Ja, Wahnsinn.
350 sind es, also ist global, sind es zwischen 350 und 400, ja.
Okay, global, alles klar. Ja, gibt Sinn. Haben die denn auch dann diese VE-Rolle oder sind da dann in Anführungszeichen Consultants, die super spezifisch auf der Branche unterwegs sind?
Die haben tatsächlich beides. Also die Partner haben sowohl die Services-Consultants, also die implementieren, haben natürlich auch Projektmanager, ich glaube, das ist ja so das klassische Bread-and-Butter-Business, aber haben auch Value-Engineers, also die sich dann um die Wertrealisierung kümmern. Also ähnlich wie wir auch natürlich Consultants haben, die Implementierung machen und die Value-Engineers, sehen wir eigentlich die Rollen sehr ähnlich, auch bei den Partnern, ja.
Regina, super spannend. Ich glaube, den Setup, den ihr habt mit den VEs, auf jeden Fall, soweit ich das wahrnehme, sehr einzigartig, sehr, wie soll ich sagen, sehr progressiv. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Softwareunternehmen eurem Beispiel folgen werden. Wie gesagt, Hinweis auf die Keynote von dem James Kakis. Er denkt auch nur noch in Solutions. Und wenn ich so den Content auf LinkedIn lese, gibt es immer mehr Menschen, die genau nach so einem Setup auch fragen. Von daher, also super spannend, euch da auf der Reise zu beobachten. Und danke, dass du das hier mal so geteilt hast.
Vielen, vielen Dank dir.